weiter zu Weg im Bistro. Und jetzt fangen wir an mit unserem dritten Referat. Und ich bitte den Bernhard Dott doch geschwind vorzukommen. Wie das schon an den letzten 10 Sonntagen angetönt, ist er das Jahr unser Gastreferent. Bernhard, ein sehr sympathischer Name.
Finde ich auch, ja.
Und du wirst am gescheitsten, wie ich das schon gestern gesehen habe, selber schnell ein paar Worte sagen, wer du bist oder was du das Gefühl hast, was wichtig ist, zu sagen.
Jetzt gerade, ja. Ja, also ich habe gestern ein paar Worte gesagt und ich glaube, die nicht mehr Jugendlichen kenne ich viele und die meisten vielleicht mich. Ich freue mich, dass ich wieder einmal da sein darf. Bei euch in Langnau, im Emmental, ich denke, das ist klar. Die meisten bringen mich mit dem Bienenberg in Verbindung, wo ich auch nach wie vor bin. Nicht mehr in leitender Funktion. Nach 25 Jahren habe ich die Schulleitung abgegeben letzten Sommer und bin aber dort immer noch als Dozent tätig. Und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht alle erzählen will, die spannend sind und mich weit in Europa herumbringen, in andere theologische Schulen. Die heißen sind meine Frau, Margrit, die auch viele kennen. Sie wäre gerne dabei. Viele Grüße an alle, die sie kennen. Und unsere 4 erwachsenen Kinder. Die sehen wir nicht mehr so viel, weil die sind nicht mehr daheim. Aber heute Abend gibt es noch eine Geburtstagsparty. Darum habe ich dann so den Drang nach Hause am Schluss zur Geburtstagsfeier von einem von unseren Kindern. Ja.
Sehr gut, lass ich doch jetzt hier machen.
Ja, du, lass du mich machen. Hoffen wir, es kommt gut. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass in deinem Leben noch Sachen passieren werden, die du dir noch nicht vorstellen kannst? Das Thema von diesem Jugendbibelkurs ist Gott rett. Mit Ausrufzeichen versehen, nicht mit Fragezeichen. Und wir sind dabei, seit gestern, drin hineinzuhören, zu verstehen, wie Gott redet und vor allem, wie wir ihn verstehen können. Und wenn man Gott hört und wenn man Gott versteht und wenn man Gott lässt, ins Leben hineinreden, dann werden tatsächlich noch Sachen passieren in unserem Leben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und ich weiß nicht, ob das ein eher erfreulicher oder ein eher beunruhigender Gedanke ist. Man kann es auch anders sagen. Wer immer nur so lebt, dass er das noch zulässt, was er sich vorstellen kann, wird vieles verpassen, was Gott eigentlich sagen will. Und das verstanden? Ja? Wer immer nur in dem Rahmen denkt, von dem, was ich mir noch gerade vorstellen kann, und sich nicht vorstellen kann, dass noch Sachen passieren, die ich mir noch nicht vorstellen kann, wird vieles gar nicht hören oder nicht hören wollen, was Gott vielleicht noch sagt. Heute Morgen möchte ich Geschichte erzählen dann von einem im Neuen Testament, dem hat Gott noch so den Horizont aufgetan, Sachen zu sehen und Weg zu gehen, wo er sich nicht hat vorstellen können. Aber wir fangen nochmal kurz gestern an. Wir haben gestern als erstes versucht zu verstehen, dass wir Menschen werden müssen, die hören. Und wir haben bei Moses angefangen im Alten Testament, wo Gott zu ihm gesagt hat, Mose, Mose. Und der Mose hat geantwortet, da bin ich. Und Gott hat ihm gesagt, du betrittst heiligen Boden, zieh die Schuhe ab. Und die, die gestern da sind, wissen schon, wir haben ein neues Ritual. Bevor wir auf Gott anfangen zu hören, müssen wir die Schuhe abziehen. So, ich lade auch heute Morgen ein, einen ganz kleinen Moment, leislich, für sich selber. So wie das Bekenntnis, jawohl Gott, da bin ich, red du, das ist heiliger Boden. Ich darf bei dir bleiben. Reinkommen sozusagen in deine Wohnung, die Schuhe abziehen. Ich renne nicht fort heute Morgen. Auch innerlich renne ich nicht mehr fort. Ich habe die Schuhe abgezogen. Wenn man Gott hören will, muss man still werden und eben bildlich die Schuhe abziehen. Zur Ruhe kommen, ankommen, wie eine Entscheidung treffen. Jawohl, Gott, ich bin da, ich höre. Und dann haben wir gestern auch im Neuen Testament versucht, die Fußspur von Jesus aufzunehmen und sind bei der Taufe von Jesus vorbeigekommen, nämlich bei der Taufe von Jesus, was heisst, du bist mein Sohn, meine Tochter, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Und alle, die sich auf den Weg machen, Jesus nachzufolgen, die kommen wie dort vorbei, in der Fußspur von Jesus. Dort, wo der himmlische Vater dir und mir und uns allen zuspricht, ich habe dich gern, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und das haben wir gestern Abend versucht, zu hören, zu hören, für uns zu hören. Und ich hoffe, im einen oder anderen Herz hat es noch so nachgeklungen, gestern Abend und vielleicht auch heute Morgen. Und wir haben noch ein paar Sätze weitergelesen, bis am Anfang von der Bergpredigt, wo es interessanterweise heisst, in der Seligpreisigen freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Mache ich die Lampe so nervös da? Das heisst, ausgerechnet, anfangs Bergpredigt, die Friedensstifter, das sind die von denen, was heisst, sie sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist eine grosse, grosse Berufung. Wie können wir Menschen werden, die auf Gott hören? Darum soll es auch heute Morgen gehen. Und man kann es vielleicht so sagen, Gott hat mit uns vielmals ein Problem. Dass er zwar schon reden möchte, aber wir hören nicht. Jemand hat es mal so formuliert. Wenn jemand Schwierigkeiten beim Beten hat, dann ist es Gott. Gottes unerhörte Gebete, sind das Hauptproblem unseres Lebens, nicht umgekehrt. Seine unerfüllten Wünsche, seine gestörten Pläne und Absichten sind die Ursache für alle Not der Welt. Wer also in die Welt des Gebets eindringen will, wird mehr sein Ohr als seinen Mund gebrauchen. Und so eine Geschichte, um so eine geht es heute Morgen, nämlich wo Gott ein Problem hat. Und ich habe ihm den Titel gegeben für heute Morgen: Engel, Träume und eine Entdeckungsreise. Engel, Träume und eine Entdeckungsreise. Die Geschichte steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 10. Und da war einer, der hat wirklich ein Problem gehabt, auf Gott zu hören. Der Petrus. Der Petrus hat unwahrscheinlich viel mit Gott erlebt. Der Petrus hat erlebt, dass er predigt hat und Menschen sind zum Glauben gekommen. Der Petrus hat Gemeinde gegründet. Der Petrus hat erlebt, dass auf sein Gebet und sein Wort hier im Namen Jesu Menschen gesund worden sind. Am Schluss vom Kapitel 9 in der Apostelgeschichte, unglaublich, eine Totenauferweckung. Man hat den Eindruck, wenn man bis Kapitel 9 gelesen hat in der Apostelgeschichte, mehr geht nicht mehr. Totenauferweckung. Ja. Man hat den Eindruck, mehr geht nicht mehr. Und am Schluss vom Kapitel 9, der letzte Satz, wenn ihr das einmal nachlesen, der letzte Satz vom Kapitel 9 heisst, und Petrus blieb. Ich finde das ein sehr bezeichnender Satz. Petrus hat viel mit Gott erlebt. Und dann kommt der Punkt, wo die Geschichte erzählt, und Petrus blieb. Aber Gott hat wollte weitergehen. Gott hat noch mehr wollen. Aber der Petrus hat wollen bleiben. Ich spüre in mir auch so eine Seite, die gern bleibt. Wo ich denke, je, was habe ich schon Gutes erlebt und mit Gott erlebt und überhaupt in meinem Leben. Jetzt bleiben. Ja. Bleiben, das wäre schön. Bleiben. Ja. Und der Gedanke, dass vielleicht Gott noch Gedanken hat, hat, die nicht geblieben sind, sondern weiterzugehen, finde ich nicht immer einen sehr lässigen Gedanken. Ich will gern bleiben. Und Gott möchte den Petrus erreichen und an Petrus sagen, Petrus, es geht noch weiter. Ich habe noch mehr vor mit dir und mit der neuen Gemeinde, die entstanden ist und die Apostelgeschichte schreibt darüber. Ich will noch weitergehen. Aber der Petrus, der hat dich gemacht. Und das Interessante, wenn man jetzt ins Kapitel 10 hineinschaut, ist, dass Gott ist wirklich ein Kommunikationskünstler ist. Im Kapitel 10 am Anfang, es ist wie ein Kameraschwenker, wenn man vom Kapitel 9 herkommt, heisst es, in Caesarea lebte ein Mann mit Namen Cornelius, Hauptmann in der sogenannten italischen Kohorte und so weiter. Ich denke, viele kennen die Geschichte. Beim Petrus, da kommt im Moment Gott nicht weiter. Der hört nicht. Obschon der Petrus an sich ein sehr frommer Mann ist und wie wir später lernen, jeden Tag stille Zeit gemacht hat. Also es hat nicht daran gefehlt, dass er nicht formal gewisse Sachen gemacht hätte, jeden Sonntag in Predigt gegangen und so weiter. Ja. Aber er hat nicht mehr wirklich gehört. Denn Gott hat mit ihm weitergehen. Und dann ist da aussen im fremden Land, weit weg, ein Mann mit dem Namen Cornelius, ein Heid. Ein frommer Mann heisst zwar, vermutlich gewissen Bezug zum jüdischen Glauben gehabt. So wie es heisst, hat er sogar Spenden gegeben für die Synagoge, für das jüdische Gotteshaus. Ein Sympathisant im gewissen Sinn, aber nicht wirklich ein Gläubiger. Und ausgerechnet mit dem Mensch hat Gott eigentlich noch etwas vorgehabt. Gott hat wollte, dass sein Projekt, das, was er als Gemeinde angefangen hat, mit Jesus angefangen hat, dass das übers Judentum rausgeht. Das ist an Petrus seine Limitation gewesen. Er hat viel mit Gott erlebt, aber alles war nur im Judentum drin. In seinem Kuchen sozusagen. Ja. Darüber aus hat er nicht gesehen. Dass es dort aussen noch Leute gibt, die Gott auch interessieren. Und dass Gott ihn möchte dort rausführen zu diesen Leuten, das hat der Petrus noch nicht gesehen. Und Gott ist nicht zu ihm durchgekommen, zu ihm das zu sagen. Aber zu dem Cornelius dort aussen ist Gott durchgekommen. Und der Cornelius hatte eine Begegnung mit einem Engel. Und der Engel hat dem Cornelius gesagt, schick doch einmal deine Männer zum Petrus, dass der Petrus zu dir kommt, der hat dir noch etwas zu sagen. Sehr interessant, was Gott da wieder bietet. Ich habe gestern gesagt, Gott ist ein Kommunikationsfreak. Unwahrscheinlich kreativ. Und es scheint Gott kein Problem zu sein. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Scheint Gott kein Problem zu sein, außerhalb von seinen frommen Leuten Menschen anzusprechen und dem Mensch steht aussen eine Botschaft zu vermitteln und zu sagen, schick doch einmal zu den Frommen deine Männer, sie sollen einen kommen lassen, dass der dir noch etwas erzählen kann. Also das muss man mal einsinken lassen im Moment. Ich weiß nicht, ob euch das ein sehr interessanter oder erfreulicher Gedanke scheint, aber stellt euch mal heute Morgen vor, es gibt da aussen in Langnau und Umgebung Menschen, die sind tief im Herz, vielleicht suchen die Menschen nach mehr, nach Sinn, nach Lebenssinn, nach Vergebung, nach Perspektiven in ihrem Leben, ihrer Not, nach Hilfe, nach irgendetwas und sie haben irgendeine Ahnung von, vielleicht gibt es einen Gott, vielleicht auch nicht. Aber sie sind nicht da. Sie sind nie in einer Gemeinde oder in einer Kirche. Sie kennen Jesus noch nicht. Die Vorstellung, dass Gott von uns noch etwas möchte, vielleicht in Richtung von diesen Menschen, ist manchmal ein Gedanke, der für Gott nicht ganz einfach ist, bei uns unterzubringen. Es scheint aber, wenn ich die Geschichte lese, für Gott kein Problem zu sein, mit diesen Menschen dort schon in Kontakt zu treten und in ihnen etwas anzuregen. Und fast das Verrückteste daran ist, Gott sagt, ich sage es ein bisschen saloppisch, Gott sagt an dem, der missioniert werden wird, er soll mal einen Bote schicken, um den Missionar zu holen. Also wenn sie jetzt dann klopfen an der Tür, ich weiß nicht, ja. Und das mal vorstellen. Wir sitzen da und feiern Gottesdienst und die Türen ist zu und wir singen unserem Gott und wir freuen uns, dass wir unter uns sind. Und da aussen, in Anführungsstrich, gibt es Menschen, mit denen ist Gott schon in Kontakt. Wir haben es noch nicht gemerkt. Gott möchte es uns auch sagen. Das ist, was da passiert. Ja. Und der Cornelius versteht, der Cornelius begreift, der Cornelius schickt. Und währenddem seine Männer die Reise antreten zum Petrus, hat Gott ein Problem. Wie komme ich zum Petrus durch, dass der Petrus merkt, wenn es dann läutet, wer jetzt da ist? Also muss Gott mit dem Petrus irgendetwas machen, um ihm das zu zeigen. Und der Petrus in seiner täglichen stillen Zeit sitzt auf dem Dach, wie das üblich war in seiner Kultur, hat Gott angebetet und sieht das innere Bild von Speisen, die ihm vorgetragen werden, und er soll schlachten. Und es sind Speisen, die ein Jude, Tier, die ein Jude nicht isst. Und Gott sagt zu ihm, seinem inneren Bild, Petrus, du schlachten und essen. Und wisst ihr, was der Petrus dann gesagt hat? Das ist eine sehr klassische Antwort. Das habe ich noch nie gemacht. Schon die Formulierung «Nein, Herr» ist eine sehr merkwürdige Formulierung. Ja, eigentlich, wenn ich Jesus Gott gegenüber «Herr» sage, sage ich ja eigentlich «Du bist mein Herr, ich folge dir, ich mache, was du sagst». Und sage «Nein, Herr» ist eine sehr merkwürdige Formulierung. Ich anerkenne dich als Herr, aber ich gedenke nicht zu machen, was du jetzt sagst. Weil das, was du jetzt sagst, habe ich noch nie gemacht, so etwas. Ich weiss nicht, wer tief in sich hinein weiss, der Satz gehört auch zu meinem Repertoire von Sätzen. Dass ich irgendwie die Ahnung habe, Gott möchte da von mir vielleicht noch etwas, aber da kommt sofort der Gedanke, nein, das kann nicht dein Ernst sein. Das haben wir noch nie so gemacht. Nicht alles, was wir noch nie gemacht haben, kommt von Gott. Ja? Aber es ist, wie ich gestern gesagt habe, manchmal spielt Gott uns einen Ball zu und wir nehmen den Ball auf und wir sind noch nicht sicher, ist es wirklich von Gott oder ist es nicht von Gott. Und der Petrus ist wohl auch nicht so ganz sicher. Ist jetzt das einfach nur eine dumme Idee, die er hat? Oder wer ist das, der ihm das einflüstert? Oder ist das wirklich von Gott? Das weiss man meistens am Anfang noch nicht so genau. Aber Gott hat ihm einen Ball zugespielt. Und sagt Petrus, an Beispiel von diesen Speisen, die du noch nie gegessen hast und hier nicht essen normalerweise als Jude, mache ich dich auf etwas aufmerksam. Es kommt jetzt dann nächstens etwas auf dich zu. Etwa von dem Kaliber, ja. Wo du noch nie gemacht hast. Und dann heisst es mehrmals in dieser Geschichte, das finde ich sehr bemerkenswert. Und währenddem Petrus noch. Er hat das alles noch gar nicht aussortiert gehabt. Währenddem er noch nachgedacht hat und versucht hat, sich klar zu werden, der Ball, den ich da bekommen habe in meiner stillen Zeit, ist jetzt das einfach eine dumme Idee von mir oder ist das Gott, der etwas sagt? Er hat noch versucht auszusortieren, hat es geläutet über ihn. Und der Petrus hat geschaltet. Und das ist jetzt interessant, wie Gott redet. Manchmal sind es innere Eindrücke, Gedanken, die ich wahrnehme, und dann passieren Sachen, die widerfahren mir im Leben. Und plötzlich merke ich, hey, das könnte ja zusammengehören. Ja? Hat Gott vielleicht gemeint, das? Ja? Und so etwas passiert dann Petrus da. Und der Petrus fängt an, einen ersten Schritt zu tun. Und die Leute sind unten und sie sagen dem, unser Herr, der Cornelius, hat eine Engelserscheinung gehabt und hat gesagt, wir sollen nach dir rufen. Und der Petrus fängt an, eine Ahnung zu bekommen, dass vielleicht Gott hinter dem allem stecken könnte. Ich glaube, er war noch nicht sicher. Ich will da nicht zu viel in den Text hineinlesen, aber es heisst, am anderen Morgen sei er dann mitgegangen. Und ich habe mir schon manchmal gedacht, was hat der Petrus in dieser Nacht wohl noch alles überlegt? Ja. Ja. Spinne ich oder was mache ich mit meiner Erscheinung oder ist das wirklich Gott, der da? Aber wir lesen nachher einfach das Resultat. Am anderen Morgen ist er mit denen gegangen. Und dann kommt er beim Cornelius an, das ist eine längere Reise, und der Cornelius erzählt ihm das nochmal. Und jetzt bringt er es noch mehr zusammen und sagt, jetzt erkenne ich wirklich etwas. Gott macht keinen Unterschied, aus was für einem Volk und woher Menschen kommen. Alle, die ihn ehrlich suchen, können ihn finden. Und wer in seiner Bibel einmal ganz genau nachliest, findet vermutlich am Rand oder unten Parallelstellen. Und dann wird man feststellen, dass es mehrere alttestamentliche Texte sind, die hinter dieser Schlussfolgerung stecken von Petrus. Was macht er? Im Hinterkopf hat der Petrus seine Bibel, das Alte Testament. Und ich wette, ja, dass all das, was da passiert ist, hat er versucht, mit seiner Bibel zusammenzubringen. Und ich kann mir vorstellen, hinter dem, ja, aber das haben wir doch noch nie gemacht, stecken sehr gute Überlegungen, die sagen, das steht doch so nicht in der Bibel. Und jetzt, wo er den Cornelius sieht und wo der Cornelius ihm bekennt, dass er Gott sucht, jetzt plötzlich fängt er an, im Alten Testament gewisse Bibeltexte hinzunehmen und sagt, ja, hat Gott aber nicht gesagt, schon mehrmals, dass er abgesehen von Rassen und Geschlecht und Grösse und Kleine und weiss ich was, alle, die ehrlich suchen, wird er für sich finden lassen. Und plötzlich denkt er, hey, der Cornelius, das könnte so einer sein. Ja. Ja. Also er fängt an, seine eigene Erfahrung, Bilder, die er gehabt hat, den biblischen Text, den er kennt hat, so anfangen zusammenbringen. Und das fängt ein bisschen anfangen Sinn machen langsam. Und dann fängt der Petrus an erzählen von Jesus, was sie erlebt haben, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden und so weiter. Das Evangelium, Apostelbotschaft, er hat verkündigt. Fast so wie an der Pfingsten in Jerusalem. Nur im Pfingsten hat er das alles noch vor Juden gemacht. Jetzt macht er es vor Heiden. Das erzähle ich jetzt so locker da vorne. Das ist für den Petrus und seine Leute, das ist nicht allein gegangen, ein Megaschritt gewesen. Vor Heiden Jesus zu verkündigen und einzuladen, Jesus nachzufolgen. Und dann ist Gott wieder schneller gewesen als der Petrus. Vielleicht hat der Petrus innerlich gedacht, ich weiß es nicht, ich halte jetzt meine Predigt und wenn ich dann fertig bin, wie da an der Pfingsten, kommt dann das Amen am Schluss und wenn ich dann fertig bin mit meiner Predigt, dann werdet ihr fragen, was sollen wir jetzt tun und dann werde ich ihnen sagen, tut Buße und bekehrt euch und ja, vielleicht hat er gedacht, das ist so, wie es letztes Mal war. Aber es heisst, währenddem Petrus noch predigte, fiel der Heilige Geist auf sie. Und der Petrus hat das alles gar nicht können zu Ende rechnen. Ob Heiden auch den Heiligen Geist bekommen. Ob Heiden auch zum neuen Gottesvolk gehören. Irgendwie, er hat das gar nicht theologisch können zu Ende denken. Gott hat schon gehandelt und er ist Zeuge davon geworden, dass diesen Menschen genau das gleiche widerfahren ist wie ihn an den Pfingsten. Und natürlich, das ist alles im Rückblick geschrieben. Wenn der Petrus dann die Geschichte vielleicht am Lukas erzählt hat, wo sie dann geschrieben, aufgeschrieben hat, heisst dann schlicht und einfach, dass der Petrus gefunden hat, ja, was können wir jetzt noch machen? Ich meine, wenn Gott an diesen Heiden genau so gehandelt hat, wie er an uns gehandelt hat, an den Pfingsten, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als die jetzt zu taufen. Schritt für Schritt hat Gott mit dem Petrus geredet. Und wenn ihr jetzt ein bisschen von gestern her noch zugelassen habt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Er hat einen Mensch von aussen geschickt. Der Mensch hat bereits eine Vision gehabt. Er hat dem Petrus in der stillen Zeit etwas ins Herz geschenkt, ein Bild. Petrus hat über seine Bibel nachgedacht und über das, was er gewusst hat. Im Alltag sind ihm Sachen begegnet. Und das alles hat er müssen wie zusammenbringen, ja. Und er hat angefangen, die Ohren spitzen, dass Gott ihn wohl einen Weg führt mit all dem. Und der Petrus hat etwas gemacht, wo er sich noch 2 Tage oder 2 Wochen vorher nicht hätte vorstellen können, dass er das je machen würde. Das lässt sich locker erzählen. Aber das war ein riesiger Sprung für den Petrus und die ganze jüdische Gemeinde damals. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon solche Sachen erlebt habt. Dass Gott uns in einer Mischung von Hören und Aufpassen und Bibel lesen und mit anderen reden und Eindrücke, die von außen kommen und Alltagserfahrungen, die wir sehen und erleben, merken, hey, das passt wie irgendwie zusammen. Ich glaube, Gott will mich einen Weg führen. Wenn man das erlebt und vielleicht grössere Schritte macht, wie der Petrus, dann hat man ein zusätzliches Problem. Und ich glaube, einige von euch kennen das Problem auch. Wie soll der Petrus heimkommen auf Jerusalem und das in der Gemeindeleitung die Hei beibringen? Das wird noch ziemlich schwierig werden. Weil er hat etwas gemacht, wo alle die Hei auch gesagt haben, Petrus, das haben wir noch nie gemacht. Das ist nicht biblisch, was du da gemacht hast. Und der Petrus ist heimgekommen, kann man im Kapitel 11 lesen. Und der Petrus hat die Hei erzählt mit seinen Leuten, die er da war, und hat gesagt, was passiert ist. Und es ist genau so passiert. Die Ältesten in Jerusalem haben aufgejault und haben gesagt, Petrus, das haben wir noch nie gemacht, das machen wir nicht, das ist theologisch jenseits von Gut und Böse. Ja. Das gibt es einfach nicht, Heiden können nicht, haben noch nie. Ja. Was macht man denn? Wenn man die Geschichte liest, Kapitel, müssen Sie mal lesen, ist ein Genuss. Ja. Der Petrus sagt, ja, wer bin ich? Ich meine, wir sind dort angekommen und dann habe ich nichts anderes gemacht als das Evangelium verkündigt. Und dann hat Gott ihnen den Heiligen Geist geschenkt. Und ich meine, ich bin auch nicht schuld, wenn Gott das gemacht hat. Ja? Ich meine, ich bin auch noch Zeuge geworden davon. Und nachher haben wir nicht anders können als die taufen. Also quasi, der Petrus sagt, weißt du, Gott war immer einen Schritt voraus gewesen. Das war nicht meine Idee gewesen. Gott war immer einen Schritt voraus gewesen. Und wir sind nur Gott Schritt für Schritt gefolgt. Ich weiss nicht, wie lange die in Jerusalem darüber diskutiert haben. Die Geschichte nimmt ein sehr kurzes und schönes Ende. Ich wünschte mir, viele Geschichten würden so ein schönes Ende nehmen. Als sie das hörten, Kapitel 11, Vers 18, als sie das hörten, beruhigten sie sich, sie priesen Gott und sprachen, also hat Gott auch den Heiden die Umkehr verliehen, die zum Leben führt. Das ist alles in 17 Vers beschrieben. Ja. Ich vermute, dass das alles längere Debatten gegeben hat darüber. Ja. Dass die nochmal angegangen sind, dass sie nochmal ihr altes Testament, ihre Bibel genommen haben, dass sie nochmal geschaut haben und gesagt haben, was hast du gesagt, Petrus? Welche Bibelstelle hast du da in Zusammenhang gebracht? Wo steht das denn ganz genau? Warum haben wir das bis jetzt nie gesehen? Jetzt erzähl nochmal ganz genau, was mit dem Cornelius. Und hat er wirklich Buß da, wie mir das richtig, ja, und so wie, ja. Das, und wie hast du denn genau getauft? Und, ja, das heisst, das hat alles nochmal, ja, ich vermute. Aber der Schritt über Grenzen hinein, ist zurück in die ganze Gemeinde hineingekommen. Und ja, das Einsehen, jawohl, Gott hat uns noch einen Weg geführt, weil der Petrus gehört hat, weil der Cornelius gehört hat, über Grenzen hinweg von dem, was wir je da haben. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Aus dieser Geschichte heraus ist die grösste Debatte entstanden, die die frühe Kirche überhaupt erlebt hat. Ich sage es jetzt mal so, die ganze Konferenz ist nervös geworden. Ja. Grössere Gesamtdebatte. Was haben die gemacht? Ungläubige getauft. Heiden in die Gemeinde rein. Gibt es doch nicht. Ihr habt ja mal auch drauf geschaut. Ja? Und vor allem, die müssen Juden werden, wenn sie in die Gemeinde reinkommen. Beschneidung und so weiter. Sofort hat es ein paar Theologen gegeben, die sehr genau gewusst haben, wie denn das müsste ablaufen und wie das nicht richtig abgelaufen ist und dass der Petrus eigentlich hätte müssen. Ja. Ihr kennt viele von diesen Geschichten. Das hat schließlich im Kapitel 15 von der Apostelgeschichte dazu geführt, dass ein grösseres Konzil einberufen worden ist, um darüber zu reden, ob der Petrus eigentlich richtig gehört hat in dieser ganzen Übung. Und wenn man da jetzt Kapitel 15 liest, ist das wieder ein längerer Prozess. Der Petrus hat seine Geschichte wieder erzählt. Der Paulus hat seine Geschichte mittlerweile noch dazu geliefert, weil der hat auch schon ein paar Erfahrungen gemacht unterdessen. Der Jakobus hat das alles theologisch-biblisch interpretiert und hat gesagt, hört, das ist doch das, was schon bei Amos steht und das kann man und so. Das ist alles biblisch sauber, was da gelaufen ist. Ja, versteht ihr? Das sind biblische Texte, die wir vielleicht vorher nicht so genau gesehen haben, aus unserer Perspektive. Aber die machen jetzt einfach viel mehr Sinn, wenn wir sehen, was jetzt da passiert. Ja? Und dann haben sie lang diskutiert, Und am Schluss heißt es wieder schön, und dem Heiligen Geist und uns schien es. Es ist wie, ja. In dem ganzen Prozess hat die Gemeinde das Reden Gottes erfahren und hat eine theologische Entscheidung getroffen und gesagt, ja, das ist richtig, das will Gott so. Nicht-jüdische Menschen können, wenn sie an Jesus glauben, in die Gemeinschaft von Jesus hineinkommen und sie müssen nicht Juden werden, sie müssen sich nicht beschneiden lassen. Das können wir, wenn wir historisch zurückschauen, alles locker erzählen. Aber ähnliche Sachen passieren ja manchmal auch heute. Und es sind Prozesse, die geschehen. Gottes Reden ist nicht etwas, das in einer Sekunde klar ist. Sondern Gott spielt uns einen Ball zu und er möchte, dass wir mit dem Ball etwas machen. Und ich habe es mal zusammenfassend aufgeschrieben, ein paar Sachen, wo man auch nachher nochmal darauf zurückgreifen kann, wie das so geht, dass Gott redet. Gott redet. Gott redet ohne Zweifel und auch noch heute. Zweitens, Gott ist kreativ in seiner Kommunikation. Er hat viele Wege und Möglichkeiten. Also wenn man nur durch die Kapitel 10 bis 15 von der Apostelgeschichte durchgeht und würde aufzählen, welche Wege Gott alle gewählt hat, um die Gemeinde zu erreichen, ist fantastisch. Drittens, unser Hören, unser Hören ist nicht unmittelbar. Das heisst, unmittelbar würde heissen, Gott steht eins zu eins da und es ist gerade sicher, was es ist. Ja, das ist nichts mehr vermittelt dazwischen. Sondern wenn Gott redet, dann ist immer etwas dazwischen. Wir hören nur mit unseren Empfangsorganen. Ich sehe etwas mit meinem inneren Wahrnehmung. Ich lese einen Bibeltext und interpretiere mit meinen Augen. Ich sehe etwas und interpretiere das aus meiner Perspektive. Es ist immer, ich sage jetzt mal, nicht ganz sicher. Im Sinn von, dass ich mich frage, ist das wirklich ein Bild, das von Gott ist? Ist das wirklich ein Traum, den ich ernst nehmen muss? Ist das wirklich ein Gedanke, der stimmt? Habe ich den Bibeltext jetzt richtig, wirklich richtig angeschaut? So, da ist immer so etwas, das nicht ganz sicher ist. Gott ist nicht so verfügbar, sondern da bleibt immer etwas Geheimnishaftes, etwas Unscharfes. Etwas nicht ganz Zuverlässiges im Sinn, dass es nicht ganz sicher ist. Der Petrus muss sich wie Schritt für Schritt darauf einlassen. Vielleicht haben wir den Eindruck, dass es schade, dass es so ist. Und möchten es darum viel sicherer haben. Und gewisse Leute möchten alles ganz sicher haben und meinen, es sei sicherer, wenn sie behaupten, dass es sicherer ist. Aber das macht es nicht sicherer. Wenn ich einen inneren Eindruck habe und sage, heute Nacht hat Gott mir gesagt, unmissverständlich, euch muss ich heute Morgen sagen, was Gott mir letzte Nacht gesagt hat. Und ich sage das in einer Rhetorik mit grosser Überzeugung, der Herr hat mir letzte Nacht das und das gesagt. Das ist nicht sicherer, wenn ich es mit grösserer Bestimmtheit sage. Sondern wir haben immer einen Ball zugespielt bekommen. Und jetzt müssen wir miteinander aussortieren. Das heisst, auf Gott hören ist ein Prozess, braucht Zeit. Es ist nicht immer gerade alles klar. Lass dir Zeit für den Prozess. Nimm es mit, beweg's, beobachte, lies die Bibel, red mit anderen. Pass auf, was Gott vielleicht sonst noch für Signal gibt. Plötzlich passt es zusammen. Ja, es ist nicht sofort klar. Wir können wachsende Gewissheit bekommen, wenn wir anfangen, uns vorsichtig auf den Weg zu machen. Wer sich nicht auf den Weg macht, wird nicht erfahren, dass Gott mehr Elemente zugibt. Wäre Petrus nicht aufgebrochen mit diesen Boten von Cornelius, es wäre nichts passiert. Aber der Petrus hat gesagt, okay, ich gehe mal mit denen mit. Bin nicht ganz sicher vielleicht, ja, was das alles noch wird, jenseits der Grenze. Und dann ist ein Element zum anderen dazugekommen. Es ist ein Weg, ein Prozess. Und auf dem Prozess gibt es ein paar Wegmarken. Vielleicht so etwas wie ein Geländer oder Pfosten, wo man sich orientieren kann. Ich tue die mal so benennen. Bis offen für Gottes Reden. Halt die Augen und die Ohren offen. Nach innen, nach aussen. In dein Herz hinein. Das, was du siehst und erlebst im Alltag. Gott will durch persönliche Erfahrungen uns manchmal etwas sagen? Spielt uns ein Ball zu? Warum bin ich dem Mensch begegnet? Warum ist jetzt das? Warum passt jetzt das zusammen? Warum ist jetzt heute Morgen? Warum haben wir gestern Abend? Und ich habe offene Augen. Denke, will mir Gott etwas sagen? Das Zweite ist, konsultiere die Bibel. Was Gott sagen will, heute und jetzt, das ist immer im Rahmen von der Bibel macht Sinn. Das ist nicht etwas, was völlig gegen das geht, was in der Bibel steht. Ja, und dann Text vom Neuen Testament, der Paulus, der Petrus, alle die Apostel, das Neue, das gekommen ist, haben sie immer in Bezug zum Alten gesetzt. Und haben gesagt, ja so, jetzt, wo das Neue passiert, verstehe ich auch besser, was der Bibeltext im Alten Testament gemeint hat. Und so geht es mir manchmal auch. Auf den ersten Blick denke ich, jetzt sagt Gott etwas, ja, ist ein bisschen seltsam. Und dann fängt es sich an, bestätigen oder eben nicht. Und ich lese den Bibeltext. Und bei gewissen Sachen merke ich, hey, das macht Sinn. Das ist mir früher gar nicht aufgefallen. Aber jetzt macht es von der Bibel her auch Sinn. Und das Dritte ist Leben in Gemeinschaft. Hör auf Brüder und Schwestern. Gott hören ist ein Gemeinschaftsprozess. Wenn Leute sagen, mir ganz persönlich hat Gott gesagt und ich bin absolut sicher und ich frage niemanden und ich rede mit niemandem darüber, aber das weiss ich, Gott hat mir gesagt. Sorry, wenn ich das so sage, so Leute sind mir verdächtig. Sondern wenn ich persönlich etwas gehört habe, dann sage ich es zuerst einmal anderen so in der vorsichtigen Form. Sag du, seit Tagen bewegt mich etwas. Gott will mir vielleicht etwas sagen. Vielleicht uns als Gemeinde etwas sagen. Was meinst du? Wie tönt das? Ja. Hast du Ähnliches auch schon gespürt oder gehört? Ja. Wenn wir miteinander in der Bibel einmal schauen. Und im Gemeinschaftsprozess verdichtet sich's, dass Gott redet. Ich möchte mit einer persönlichen Erfahrung abschließen. Sie hat mit einem Bild zu tun. Kann man es lesen? Verkündige das Wort, tritt mutig dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht, überzeuge, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Geduld und Lehrgeschick. Und ja, das ist ein bisschen eine altertümliche Übersetzung. Das ist ein Text von Paulus, Timotheusbrief. Der Text, das ist ein Wandteppich, so ein Wand, das Bild, so ein Wandbild. Ja. Der hängt in Paraguay, in der Wohnung vom Alfred und der Wilma Neufeld, im Büro vom Alfred an der Rückwand hinter dem Bürostuhl. Ja, ich weiss genau, wo der hängt, ja. In diesem Büro bin ich vor 4 Jahren gesessen. Während mehrerer Wochen, während der Sabbat- und Studienzeit, wo wir ein paar Monate in Paraguay oder in Südamerika verbracht haben. Und ich habe euch gestern schon ein bisschen erzählt, wo ich mit 54 nochmal ganz neu in meinem Leben überlegt habe, was will Gott eigentlich von mir? Habe ich überhaupt das Rechte gemacht in meinem Leben? Selbstzweifel teilweise auch. Und auch nochmal wie die Offenheit, Herr, vielleicht willst du von mir nochmal etwas ganz anderes, als ich bis jetzt gemacht habe. Ja. Und ich habe viele innere Wechselbäder von Gefühlen gehabt, von was will Gott von mir? Was ist meine Lebensberufung? Wenn ich aus meinem Sabbatical zurückkomme, was soll ich nochmal anstreben? Bleibe ich auf dem Bienenberg bis zum Lebensende oder irgendetwas anderes oder irgendetwas gemischtes oder weiss ich was? Ich habe das nochmal ganz einfach Gott angelegt. Und bin in diesem Büro gesessen, tagelang, mehrere Wochen lang. Und ich weiss nicht, es war in der zweiten oder dritten Woche, wo ich mal so wie auf dem Drehstuhl mich gedreht habe und schaue noch das an. Verkündige das Wort, tritt mutig dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Überzeuge, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Geduld und Lehrgeschick. Und ich weiss nicht, ich habe das vorher schon 20 Mal gesehen. Aber als ich es hier an diesem Tag angeschaut habe, habe ich wieder den Eindruck gehabt, jetzt sagt Gott mir etwas. Aber ich bin nicht aufgestanden und im Haus herumgerufen, jetzt hat Gott zu mir geredet. Ja, das, ja. Aber da drin hat sich das wie festgesetzt. Und dann hat das angefangen zu trüllen da drin. Und dann ist mir etwas in den Sinn gekommen. Dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ganz eine alte Bibel habe. Bibel von meiner Unterweisungszeit. Eine alte Luther-Übersetzung haben wir hier bekommen. Ja. Schrift, die man fast nicht mehr lesen kann. Und ich habe gewusst, in selberen Bibeln gibt es ein paar Passagen, die ich mit 20 vielleicht mir angestrichen habe und wo ich gewusst habe, dortmal, ja, das ist etwas, was mir Gott mit in mein Leben gibt. Und ich wäre stets in Paraguay in den Sinn gekommen. Den Bibeltext hast du doch vor 33 Jahren als eine Art Lebensberufungs-Bibeltext in deiner Bibel angestrichen. Ich habe die Bibel nicht dabei gehabt, aber ich habe es von meinem inneren Auge gesehen, wie ich mit Handschrift nebenan geschrieben, rot mit Farbstift angemalt, nebenan geschrieben, Berufung. Der Bibeltext. Und wo mir das durch den Kopf ist, habe ich gedacht, warum hat der Alfred in seinem Büro an der Wand den Text und ich sitze 3 Wochen dort drin? Und dann hat er etwas anfangen zu arbeiten. Und dann habe ich angefangen, mit Leuten zu reden. Ich habe mehrere Leute, Freunde, Brüder, Schwestern gefragt. Ich habe gesagt, ich überlege mir, was ist meine Lebensberufung? Was soll ich noch machen? Wo soll ich den Schwerpunkt setzen in den nächsten Jahren? Mache ich es richtig? Mache ich zu viel? Sollte ich anders, weniger oder so? Und ich habe immer von ganz vielen unterschiedlichen Leuten das Gleiche gehört. Nämlich, ich habe gehört, dass die Leute gesagt haben, Bernhard, was immer du machst und wo immer du hingehst und wo immer du tätig bist, aber du sollst auf jeden Fall predigen und lehren. Die haben nichts von dem gewusst. Die haben mich erlebt, 20 Jahre lang. Ja. Ich erzähle nicht alles. Ja. Aber es hat sich wie langsam ein Puzzle zusammengegeben, durch viele Zweifel und Verwerfungen und Überlegungen und Reden mit Leuten und Bibel lesen und in mein Leben hineinschauen. Und irgendwo bin ich von Paraguay heimgekommen mit der tiefen inneren Überzeugung, Herr, ich weiss noch nicht, was ich machen werde. Ob ich in Leitungsaufgaben auf dem Bienenberg bleibe, ob ich ganz eine andere Aufgabe noch annehme, was immer ich mache, ich weiss es nicht. Aber eins weiss ich, komme zurück aus meiner Sabbatzeit und ich möchte wieder predigen, weil ich glaube, das ist, was ich tun sollte, predigen. Und dann, das seht ihr jetzt da nicht, auf meinem Laptop, ja, das habe ich schön vorne drauf. Jeden Morgen, wenn ich meinen Computer starte, schaue ich es an. Und lass mir sagen, Bernhard, ich glaube, das ist deine Berufung. Und es ist eine Gewissheit gewachsen im Gespräch mit anderen, im Gespräch mit der Bibel, mit meiner Geschichte. Aber angefangen hat es, dass ich einfach an eine Wand anschaue und einen Text sehe. Und den Eindruck habe, nachdem ich schon 20 Mal vorher angeschaut habe, plötzlich den Eindruck habe, jetzt hat Gott mir etwas gesagt. Und er hat, glaube ich, in dem Fall mir etwas gesagt. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass Gott redet, dass wir die Ohren spitzen, dass wir Geduld haben, zu warten, bis es klar wird, mit Menschen darüber reden und dass Gott uns Weg führt, da bin ich ganz sicher, wo gute Wege sind für uns zum Sagen und für viele andere Menschen zum Sagen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du lebst und dass du redest, dass du durch deinen guten Geist heute noch in unser Leben redest, auf so vielfältige Art. Du bist so kreativ. Herr, ich möchte nicht nur an einem Ort und auf eine Art hören, sondern immer wieder offen sein für das, was du zeigst. In meinem Inneren, in meinem Herz, in meinen Bildern und Gedanken, in dem, was ich sehe, was du mir zeigst in dieser Welt, in dem, was mir widerfährt, in deinem Wort, im Gespräch mit anderen, in der Predigt, die ich höre. Oh Herr, hilf mir, dass ich die Ohren auftue und höre. Und hilf uns allen, dass wir den Mut haben, zu hören und zu gehen, wenn du rufst. Und dass wir dürfen den Segen erleben, der daraus entsteht. Und dass du durch uns, wenn wir Hörende werden und Menschen, die sich auf den Weg machen mit dir, dass du durch uns noch viele Menschen segnen willst. Das finde ich grossartig. Ich möchte dir danken dafür. Amen.